Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück im Aus dem FF Podcast und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, auch wenn ich gestehen muss, dass wir echt eine ganze Weile von der Bildfläche verschwunden waren. Ich glaube, wir haben jetzt unfreiwillig so 5-6 Wochen Podcast-Pause gehabt. Man könnte ja eigentlich auch sagen Pfingstpause, will ich aber nicht. Ich will ganz offen und ehrlich sagen, was die Hintergründe dieser unfreiwilligen längeren Podcast-Pause waren. 5-6 Wochen ist dann normalerweise nichts, was wir uns auf die Fahnen schreiben würden, was die Pause angeht. Deshalb ein kleiner Hintergrund, bevor wir dann gleich in die Podcast-Episode reingehen. Und das ist, das kann ich jetzt schon sagen, eine besondere Podcast-Episode, denn nicht ich hatte einen Gast und es wird auch keine Solo-Folge, sondern ich war zu Gast in einem Podcast bei unseren lieben, lieben Freunden von Schwarzwald Anker, Arne und Adina, die eine Medienproduktionsfirma haben, in Horb sitzen und mich eigentlich schon seit Minute Null, seit Stunde Null, das Fit und Fröhlich, ganz intensiv begleiten, sind immer irgendwie an meiner Seite gewesen, jetzt seit bald 6 Jahren und dafür bin ich zum einen sehr, sehr dankbar und als sie mich dann gefragt haben, ob ich mal in ihren Podcast kommen möchte, war das für mich gar keine Frage, ist ein Videopodcast, auf YouTube ist dieser Podcast schon ein paar Wochen online und weil den einige gesehen haben und ich aber auch weiß, dass nicht alle YouTube Premium haben oder manche vielleicht dann einfach doch lieber einfach einen Podcast hören würden, habe ich Arne und Adina gefragt, ob es nicht möglich wäre, die Tonspur dieser Aufnahme in unserem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Und wie sie halt so sind, haben sie dem Ganzen zugestimmt. Dafür auch nochmal vielen lieben Dank, Arne und Adina. Also gleich gibt's den ersten Teil meines 2,5-stündigen Interviews im Schwarzwald-Anker-Podcast. Hollywood Unplugged heißt er. Und da gibt's tatsächlich mal, also wirklich einen richtigen Rundumschlag zum Thema Fit und Fröhlich. Wo kommen wir her? Was ist meine persönliche Geschichte? Wir gehen über Politik bis hin zu den tiefen Themen, wir gehen über Longevity, Mikrobiom, wir sprechen über das Gesundsein im Alter und das Gesundbleiben. Ganz, ganz viele Themen, die wir da in diesen 2,5 Stunden besprechen konnten. Und ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, diese Tonspur auf unserem Kanal nochmal zu veröffentlichen. So, jetzt natürlich auch zu der Frage, was war da denn los? Und ich kann dir sagen, es war tatsächlich extrem turbulent im Fit und Fröhlich in den vergangenen Wochen und Monaten. Ja, eigentlich seitdem wir in die Podcast-Pause gegangen sind, weil ich mache diese Podcast-Pause ja nicht einfach so. Du weißt, dieser Podcast liegt mir sehr am Herzen und es liegt mir sehr am Herzen, da eine Beständigkeit drin zu haben und jede Woche eine neue Folge zu veröffentlichen. Immer montags kommt unser Podcast ja online. Und dass mir das nicht möglich war, hatte mehrere Gründe. Zum einen haben wir im Fit und Fröhlich schon auch nochmal einen personellen Aderlass bzw. einen Wechsel gehabt. Die Romy als auch die Miri, beide haben sich dazu entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Mittlerweile haben wir dieses Personalthema neu besetzt bzw. einfach neue Mitarbeitende ongeboardet. Das wirst du aus deiner eigenen Firma kennen. Neue Mitarbeiter, die musst du erstmal an die Hand nehmen. Den musst du viel zeigen. Natürlich braucht das Ganze Zeit und meine hundertprozentige Aufmerksamkeit. Weshalb ich dann natürlich irgendwo auch schauen musste, wo kann ich Zeit einsparen? Und dann ist der Podcast als kein Umsatzbringer, ich glaube, so offen und ehrlich kann man ja auch sein, also wir machen mit diesem Podcast kein Geld. Natürlich ist es für uns ganz toll, viel aus dem Leben, natürlich aus meinem Gründerleben zu erzählen oder aus dem Alltag des Fit und Fröhlich und euch da auch irgendwo Informationen und einen Mehrwert mit an die Hand zu geben. Aber das machen wir nicht, weil es uns Geld bringt, sondern weil wir euch Einblicke, ehrliche und offene Einblicke geben möchten und einfach dieses Startup-Leben teilen möchten. Ja, und natürlich ist es dann so, du fragst dich, okay, können wir uns auf Dinge konzentrieren, die überlebensnotwendig für diese Firma sind? Und da gehört der Podcast halt einfach nicht dazu. Und deshalb musste ich mich schweren Herzens dazu entscheiden, meine Zeit zu priorisieren und sie dementsprechend einzusetzen. Und das Thema Mitarbeitende war ein ganz, ganz großes jetzt im April und im Mai. Gott sei Dank extrem zufriedenstellend gelöst. Die neuen Mitarbeitenden machen sich extrem gut und eine davon, die Joanna, die wirst du auch bald im Podcast hören. Ich habe ja schon gesagt, ey, du musst unbedingt in den Podcast kommen. Wir müssen darüber quatschen, wo du herkommst, was du machst und warum du jetzt im Fit und Fröhlich gelandet bist. Bis es soweit ist, jetzt aber erst nochmal zwei Folgen von mir als Gast im Hollywood Unplugged Podcast von Schwarzwald Anker. An dieser Stelle nochmal lieben Dank an Arne und Adina. Und dann kannst du dir gewiss sein, es geht in altbewährter Manier hier im Podcast weiter. Ich habe schon den ein oder anderen richtig spannenden Gast auf der Agenda und auch schon eingeladen und auch Aufnahmen schon fix gemacht. Da kann ich dir sagen, es wird richtig, richtig cool. Es bleibt sehr abwechslungsreich aus Solo-Folgen, aus Gastfolgen. Ich bin jetzt mal Gast. Also du wirst hier immer entertained, hoffentlich mit Mehrwert versorgt und so soll es jetzt auch heute sein. Viel Spaß mit der Podcast-Episode und dann bis zur nächsten Woche. Lieben Dank fürs Einschalten. Bleib gesund und munter, fit und fröhlich. Tschüss und ciao. Eine gute Woche dir. Bis dann. Bleib gesund und munter. Bis demnächst. Dein Tim.
Schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Tim Röhle. Hallo Tim.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Du bist Gründer einer Markthalle gewesen, so haben wir uns ja auch kennengelernt, beziehungsweise nee, wir haben uns in einem Online-Seminar kennengelernt.
Ich habe mich, als ich hierher gefahren bin, gefragt, wann wir uns eigentlich kennengelernt haben und ich konnte es mir nicht mehr beantworten. Was ich aber sagen kann, ist, dass ihr das Fit und Fröhlich seit Minute und Sekunde 1 begleitet habt, das dann später mal so einen kleinen Schlenker hin zu einer kleinen Markthalle gemacht hat und dann wieder das Fit und Fröhlich wurde oder so ein bisschen parallel gefahren ist, ja.
Es war 2020, 21, ganz grob. Ich habe da unser erstes Interview, habe ich mir angeschaut. Es ist super toll. Es ist toll, wie wir uns beide weiterentwickelt haben.
Voll.
Ich zeige es dir nachher mal. Ich glaube, das wird auch nochmal ein Highlight sein.
Ja, ich freue mich.
Aber heute geht es um dich als Person. Es geht ums Fit und Fröhlich. Es geht darum, was du so tagtäglich machst. Wie würdest denn du dich selber beschreiben?
Als Person sehr zielstrebig, sicherlich auch ein bisschen visionär. Ich habe schon ein Bild vor Auge, wo wir mal hin möchten mit der Firma, wo ich auch privat und persönlich hin möchte und versuche diesem Ideal jeden Tag ein Stück näher zu kommen.
Kurz zur Einordnung, es Fit und Fröhlich ist ein Catering-Service für gesunde Ernährung, vegan und vegetarisch.
Korrekt.
Wie kommt man auf die Idee, Richtung Catering zu gehen? Du könntest ja auch ein Restaurant machen können oder ja was ganz anderes im Bereich Ernährung.
Ja. Also an dem Punkt, wo wir heute stehen, sind wir so ein bisschen durch unsere Kunden gebracht worden. Wir haben ja relativ logisch, wie du es schon sagtest, mit einem Restaurant oder heute würde man vielleicht eher Deli sagen, angefangen. Also wir haben Frühstück und Mittagessen gemacht. Man muss dazu sagen, ich komme ja nicht aus der klassischen Gastronomie. Das war auch so der Grund, warum wir gesagt haben, okay, lass uns mal lieber klein anfangen mit Frühstück und Mittag und dann schauen, wo sich's hin entwickelt. Haben dann 2020 einen Pop-Up-Store gehabt, dessen Eröffnung ihr ja dann auch begleitet habt. Also es war dieses Video, wo du dann auch gerade angesprochen hast, wo wir gemeinsam ein Interview geführt haben. Und aus diesem Pop-Up-Store im Sommer 2020 hätte er sich das Fit und Fröhlich als Gastronomie entwickeln sollen. Tat's dann nicht, aus, glaube ich, mittlerweile bekannten Gründen. Corona hat uns einfach noch länger beschäftigt, als uns das allen lieb war. Und ich musste mir dann als junger Gründer überlegen, wie zahle ich meine Rechnung und wie fülle ich meinen Kühlschrank, weil Gastronomie und auch Catering war da natürlich nicht. Und das Einzige, was ich dann damals machen konnte, um an Kunden zu kommen und mit den Fähigkeiten, die ich mir dann halt schon aufgeschafft hatte, war, Lebensmittel zu verkaufen. Und habe ich quasi aus diesem Pop-Up-Store, den ich aus dieser Zeit im Sommer 2020 noch hatte, eine Markthalle gemacht und habe regionale Lebensmittel verkauft. Ein Projekt aus der Not heraus geboren. Ich bin damals über die Dörfer in Herrenberg gegangen und habe gesagt, hey, du verkaufst doch irgendwie hausgemachte Marmelade. Der Nächste verkauft irgendwie selbstgemachten Apfelwein. Wieder der Nächste hat frisch Kartoffeln geerntet von seinem Acker und alle verkaufen das so ein bisschen hemdsärmlich auf dem Dorf. Lass uns das doch alles in die Stadt bringen und wir verkaufen es den Leuten an einem zentralen Punkt. Und ich habe es dann halt auch wieder sehr visionär Markthalle genannt, weil ich natürlich große Vorbilder hatte, wie in größeren Städten man das auch aus südlichen Ländern kennt oder wie aus Stuttgart beispielsweise. Und das hat auch wahnsinnig gut funktioniert. Nur war mein Herzensprojekt immer schon das Fit und Fröhlich und ich hatte ganz klar dann auch das Ziel, aus dieser Markthalle ein Unternehmen zu machen, das eigenständig laufen kann mit einer eigenen Geschäftsführung und so weiter, um mich dann wieder dem Thema Kochen und Ernährung zu widmen. Und so haben meine unternehmerischen Anfänge dann den Lauf genommen.
Mhm. Das hast du gerade vorher auch erzählt, du hattest große Visionen mit dem Fit und Fröhlich oder hast es ja immer noch, völlig logisch. Was sind so deine Visionen? Was ist deine Vision?
Genau das hat mich mein Banker gefragt, als ich 2020 hingegangen bin und gesagt habe, ich bräuchte ein bisschen Geld, also einen Gründerkredit. Er hat gefragt, ja, Herr Rühle, Businessplan. Und ich wusste erstmal gar nicht, wie man Businessplan schreibt. Ne? Also all das musste ich mir autodidaktisch selber drauf schaufeln. Und dann überlegt man natürlich so und überlegt auch, was hat man vor? Hier gerade dieses Frühstücks- und Mittagskonzept. Ich fand das schon damals, also heute würde man sagen, das ist, das passt sehr in die Zeit von heute. Also es ist gar nicht mehr so die klassische Gastronomie, in der ich die Zukunft sehe, sondern das vielleicht eher so an die Lebensstile der Menschen angepasst. Und ich habe gedacht, okay, es gibt eh schon viele, die quasi klassische Abendgastronomie machen. Warum nicht in das Frühstückssegment rein und das Mittagssegment, wo ich einfach noch eine Marktlücke gesehen habe. Und ich habe schon auch gesehen, dass das gegebenenfalls mal irgendwie in das Franchise-Modell gehen kann, dass wir in jeder größeren deutschen Stadt irgendwie ein Fit und Fröhlich haben und die Leute sich da mit Frühstück und Mittagessen für den Tag versorgen und dann am Abend dann nach Hause gehen, um mit ihrer Familie zu essen. Das war 2020, dann kam, wie gesagt, zweiter Teil Corona, nochmal halbes Jahr Lockdown, mein Markthallenprojekt. Dann haben wir am Tag des Kriegsausbruchs in der Ukraine unser Restaurant eröffnet. Sprich, man hätte eigentlich auch sagen können, ich schmeiß das Geld mit beiden Händen zum Fenster raus, weil die Leute haben natürlich da nicht gewusst, was passiert. Super volatiles Umfeld. Für uns als Startup und gerade frisch eröffnet natürlich eigentlich direkt so der Game Changer und das nicht im positiven Sinne gemeint, sondern eher im negativen, weil die Leute halt einfach nicht mehr essen gegangen sind und das Geld krass zusammengehalten haben. Und in der Zeit habe ich dann halt schon gemerkt, du hast vieles einfach gar nicht selbst in der Hand, gerade wenn du auch finanziell jetzt nicht irgendwie ein VC im Rücken hast oder jemand, der halt da unendlich viel Geld reinschmeißt, sondern wir hatten halt ein paar tausend Euro von der Bank. Und die waren dann noch relativ schnell dann aufgebraucht und so kommen wir dann später auch zu dem Thema Catering. Aber du hast halt viele Dinge nicht selber in der Hand und ich habe dann damals für mich gesagt, hey, wir müssen eigentlich von Jahr zu Jahr schauen und diese Taktik, sage ich jetzt mal, habe ich ja eigentlich auch sehr von meiner sportlichen Herkunft her adaptiert, zu sagen, okay, man setzt sich vielleicht schon auch ein 3-Jahres-Ziel, aber man schaut eigentlich nach jeder Trainingseinheit, was will ich in der nächsten Trainingseinheit erreichen. Und so haben wir unsere großen Ziele von, wir wollen in 5 Jahren überall ein Franchise in Deutschland haben, heruntergebrochen zu, okay, lass uns mal von Tag zu Tag schauen und sind quasi Tagesziele, Wochenziele, Monatsziele, Jahresziele vielleicht setzen. Und damit fahren wir jetzt eigentlich aktuell sehr, sehr gut.
Aber die große Vision ist ja trotzdem noch da und die lebt ja in dir. Also wenn ich das richtig verstanden habe, in jeder größeren Stadt ein Fit und Fröhlich zu haben.
Das war mal ein Ziel. Heute würde ich eher sagen, ich will ein Unternehmen bauen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen, in der wir eine relevante Größe haben, sicherlich auch irgendwie eine bedeutende Marke, Hausnummer im Großraum Stuttgart sind.
und die Anlaufstelle für alle Leute, die sagen, mir ist auch im Catering-Bereich, auf meiner privaten und Firmenveranstaltung sind mir die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit wichtig. Also dadurch, dass wir nur vegan und vegetarisch machen, haben wir uns natürlich in den letzten 6 Jahren dann auch einen Namen gemacht für das Thema klimaschonendes Catering, nachhaltiges Catering, Umweltschutz auf dem Teller, wir nennen das Klima leckeres Essen. Also und da kamen auch ganz organisch dann irgendwann die Menschen auf mich zu und haben gesagt, hey, könntest du nicht, wenn hier schon klimaschonendes Catering macht, auch einen Vortrag halten zu Klimawirkung von Ernährung und Lebensmitteln. So, und letztes Jahr stand ich vor 400 Leuten auf der Bühne und habe für die Stadt Sindelfingen einen Ernährungsvortrag gehalten. Also so kommen ja dann manchmal auch die Projekte zu dir. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe uns eigentlich so in 5, 6, 7 Jahren als etabliertes Unternehmen mit 5 bis 10 Mitarbeitern, die irgendwie einen coolen Umsatz machen, die vor allem aber auch eine geile Zeit haben und die Spaß an dem haben, was sie tun und sich als sehr wirksam empfinden und aus dieser Leidenschaft für unsere Themen heraus einfach eine Ausstrahlung haben, die die Menschen anzieht. Und was sich daraus dann langfristig entwickelt, let's see, ich hätte unfassbar Bock, mal irgendwie auch ein eigenes Firmengebäude zu bauen nach unseren Vorstellungen. Also nicht irgendwo, wir mieten uns irgendwo ein und machen es uns so, wie wir es brauchen, sondern wir bauen es direkt so, wie wir es dann brauchen. Und wer weiß, was daraus mal entstehen oder erwachsen kann. Aber ich bin da schon von diesen großen Visionen, ich will nicht sagen demütig geworden, aber ich wurde schon auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und seitdem wir das so machen, zu sagen, okay, wir schauen einfach jetzt mal, dass wir überleben, weil das war ja in den letzten 5 Jahren nicht selbstverständlich. Und wenn man halt sieht, die Quote der Gründungen, die es überlebt, die ersten 5 Jahre, ist ja minimal. So, und dass wir eigentlich am Markt sind und uns auch positiv entwickeln und Geld verdienen bei der Sache und nicht irgendwie Geld verbrennen, das wir nicht haben, das ist für mich allein schon ein Riesenerfolg. Und aus dieser Position wollen wir jetzt einfach Schritt für Schritt weiterentwickeln und sehen, was das bringt.
Da wird man sehr demütig, gell? Mhm. Das kennen wir auch. Zuerst muss natürlich das Unternehmen ja rentabel sein, also dass man ja überhaupt überleben kann. Bis dahin braucht es ja erstmal einen ganz, ganz langen Atem. Voll. Und du hast es ja gerade auch gesagt, dass die meisten Startups innerhalb von den ersten 5 Jahren einfach dann halt weg sind, weil sie es nicht schaffen. Das ist ja auch, hat ja auch was mit Steuerrücklagen und Co. zu tun. Das wird dir in der Schule ja nicht beigebracht, genau wie wahrscheinlich gesunde Ernährung jetzt in der Schule jetzt nicht gerade das Thema ist, was eigentlich auch in den Lehrplan gehört, meiner Meinung nach auch zumindest.
Voll.
Jetzt hast du auch erzählt, dass du das sehr, sehr mit Leidenschaft machst. Also man sieht es dir an, dass du da voll dafür brennst. Das Thema Nachhaltigkeit. Wie kam denn das in dein Leben? Also das ist ja jetzt schon Zeitgeist, dass ja jeder auch auf Nachhaltigkeit ja Wert legt. Aber du könntest ja auch sagen, nö, ist mir egal. Ich will, dass die Leute anständig essen. Wir kommen auch nachher noch dazu, da gibt's ja ganz viele Food-Influencer, die ja auch andere Sachen propagieren. Wie kam das dazu?
Ich bin jetzt seit 2017 selber Vegetarier. Und als ich das Fit und Fröhlich 2020 gegründet habe, habe ich gesagt, okay, ich habe keine Kochausbildung und ich bin selber Vegetarier, warum sollten wir Fleisch und Fisch anbieten? Die Frage konnte ich mir nicht beantworten, also war es für mich klar, das Fit und Fröhlich wird in erster Linie mal ein 100%iges Abbild von mir selber und meinen eigenen Bedürfnissen. Also baue ich das so, wie ich mir das vorstelle. Deshalb bin ich ja dann auch Gründer und Unternehmer geworden, damit ich das so machen kann, wie ich mir das vorstelle. In der Hoffnung, dass die Leute das cool finden. Also gibt es sicherlich auch andere Geschäftsmodelle, wo man sagt, okay, man fragt, was ist denn gerade, wofür ist ein Markt da und bedient den Markt. Bei mir war das 100% leidenschaftsgetrieben und aus der Idee heraus, ich befriedige meine eigenen Bedürfnisse. Und wie ich schon sagte, dann stand erstmal das Thema Gesundheit im Vordergrund und irgendwann habe ich selber festgestellt, hey, also ich habe schon den Eindruck und ich würde auch selber von mir sagen, dass ich ein nachhaltig lebender Mensch bin. Ich fliege jetzt selten irgendwie einmal quer durch die Welt. Ich habe ein altes Auto beziehungsweise mache aber super viel auch mit der Bahn und wir haben einen E-Bike-Hersteller als Markenpartner und so weiter und so fort. Fahren in der Firma Lastenrad, haben die ersten Jahre nicht mal ein Auto gehabt in der Firma, sondern alles mit dem Lastenrad erledigt. Also das steckt ein bisschen in unserer DNA drin. Und ich glaube auch, es ist eine Generationenfrage. Wir sind halt ein super junges Team und bei uns allen ist es schon megamäßig mit drin, ohne dass wir da jetzt groß drüber nachdenken. Aber klar, wenn wir dann feststellen, die Leute fragen das auch gezielt nach und da ist ein Markt für da, dann bedienen wir den logischerweise auch. Und so kam es dann, dass wir halt mit dem Thema Veganuary mal gespielt haben. Also den Leuten gesagt haben, hey, komm, wir begleiten euch mit unserem Ernährungswissen einen Monat lang, um mal vegan zu leben. Das bieten wir auch heute noch an, also so ein Veganuary-Coaching mit Rezepturen und Videos und so weiter mit dazu. Dann kamen die ersten Unternehmen, die gesagt haben, hey, wir sind irgendwie Energieanbieter, wir wollen den Leuten ein Catering und einen Abend zum Thema Nachhaltigkeit bieten, könntet ihr nicht ein veganes Catering dazu machen? Also weil die Leute halt mehr und mehr verstehen, das, was auf ihrem Teller landet, hat eine krasse Auswirkung auf den CO2-Footprint. Und deshalb sind wir dann natürlich irgendwo auch in diese Schiene mit reingebracht worden, aber nicht, weil wir gesagt haben, wir sind opportunistisch und bieten da was mit an, wo wir eigentlich gar nicht hinterstehen, sondern das steckt ja schon in unserer ureigenen Philosophie und in unserer Gründung mit drin, dass wir gesagt haben, wir machen nur vegan und vegetarisch. Da waren wir im Großraum Stuttgart auch mit die Ersten und heute sind vegane Restaurants in Stuttgart ja relativ normal. Und jetzt kann man natürlich sagen, das Thema Veganismus hat viele Gründe, also warum ernährt man sich vegan, also da spielt Ethik eine Rolle, da kann Gesundheit eine Rolle spielen, da spielt aber für viele auch das Thema Umwelt eine Rolle, Klimaschutz. Und ich habe gerade ein super interessantes Buch gelesen, es nennt sich das 60%-Potenzial. Also es gibt 20% Ökos, die verstehen das und wissen, hey, vegan, so das ist auch ein Thema der Umwelt, aber 60%, die wollen halt, dass es ein geiles Essen ist. Sondern es ist denen mehr oder weniger egal, ob da jetzt vielleicht mal kein Fleisch mit dabei ist. So, weil die sagen, okay, ich bin Flexitarier, es ist für mich völlig in Ordnung, wenn das mal vegan ist, aber es muss halt schmecken. Und ich würde sagen, wir bedienen beide, weil wir halt dieses Thema Veganismus nicht mit dem erhobenen Zeigefinger spielen, weil bei uns ja das Thema Gesundheit eigentlich immer oben dran ist und du wirst bei uns nie ein Essen bekommen, das nicht irgendwie gesund ist oder gesundheitliche Vorteile hat. Du wirst aber bei uns auch ein vegetarisches Essen bekommen. Was du halt nicht bekommst, ist Fleisch und Fisch, aber das rührt halt aus meiner eigenen Geschichte heraus. Und so kam das Thema Nachhaltigkeit, klimaleckere Ernährung und Veganismus dann auch zu uns, getrieben von einer Nachfrage, die wir dann halt mitbedient haben, weil wir es können und weil wir das richtig gut machen.
Und euer Slogan ist ja bekochen, beraten, beglücken. Mhm. Bekochen ist Catering, verstanden. Mhm. Beraten ist das, was du wahrscheinlich gerade angedeutet hast, dass ihr auch Coachings gibt im Bereich Ernährung.
Da fallen quasi die ganzen Coachings runter, Sporternährung. Ich selber komme ja aus dem Leistungssport. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele Athletinnen, die ich betreue, weil ich der Einzige bei uns in der Firma bin, der das so macht. Aber wir bieten auch klassische Ernährungsberatung an. Wir haben ja als unsere Küchenchefin ist Ökotrophologin beispielsweise. Also wir haben nur Ernährungswissenschaftler bei uns in der Firma und aus diesem Wissen heraus bieten wir auch vereinzelt Coachings an. Nächste Woche sind wir in der Firma beispielsweise, da halte ich einen Vortrag, während die Kollegin den ganzen Tag Ernährungsberatungen macht, also so Erstberatungen. Arbeiten auch mit Krankenkassen zusammen, also das fällt halt alles unter diesen Bereich beraten und beglücken. Das wäre jetzt wahrscheinlich deine nächste Frage, für was steht das? Wir hatten zur Gründung... muss ich selber drüber lachen. Also ich bin mit dem Bauchladen angetreten, ne? Gesagt, hey, eigentlich, ich kann so viel, warum nicht alles auf einmal anbieten? Ich glaube, es gibt zwei Philosophien. Entweder du gehst mit dem Bauchladen rein und sagst, ich habe das und das und das, was willst du davon? Oder du gehst halt super spitz rein. Ich habe mehr oder weniger gesagt, okay, Bauchladen. Und dann haben wir am Anfang auch Nussmus produziert. Wir haben eine Nussmusmaschine in der Firma, haben Müsli produziert, alles unter eigenem Label und alles in-house produziert. Und damals war ich halt grün hinter den Ohren. Ich wusste gar nicht so, was bedeutet es eigentlich, in Lebensmitteleinzelhandel reinzukommen. Weil ich habe halt gedacht, okay, wir produzieren und damit verdienen wir auch automatisch Geld. Das war für uns am Ende des Tages einfach nur Geld tauschen, wenn wir nicht noch irgendwie Geld verbrannt haben dabei. Hatten da aber schon 3-4 Edeka-Märkte, die wir beliefert haben. Dann hatten wir die Markthalle in Stuttgart, wo wir einen veganen Stand beliefert haben. Dann haben wir einen Online-Shop gehabt. Also all das war schon da von Anfang an. Bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, das wird uns alles viel zu viel. Also entweder wir machen es richtig oder gar nicht. Und heute würde ich sagen, gibt es diesen Slogan halt noch, das schwingt immer noch mal so ein bisschen mit. Wir machen einzelne Projekte. Jetzt zu Weihnachten haben wir ein Großprojekt gemacht für 150 Mitarbeiter von der Firma, die quasi von uns Geschenkpakete bekommen haben. Da würde ich das jetzt heute noch unter das Thema Beglücken fassen. Also ich habe früher dann gesagt, als ich mir diesen Slogan ausgedacht habe, wenn ich ein richtig geiles Produkt in der Hand habe, ist es für mich, ist pure Glück. So ein handwerklich gutes Produkt, das ist irgendwie cool, das hat vielleicht gesundheitliche Vorteile, das schmeckt gut, das ist nachhaltig. So, das ist für mich Glück. Und wir arbeiten heute mit vielen Herstellern zusammen, die diese Produkte herstellen und vertreiben die entweder weiter, also jetzt, wenn wir solche Weihnachtsprojekte machen, oder wir setzen die bei uns in der Küche ein, dann haben wir halt Spaß daran. Also das sind alles so, diese Produktschiene fällt dann unter das Thema Beglücken.
Super erklärt. Ich bin auch an dieser Nuss-Mousse-Maschine hängen geblieben. Das war ja auch neulich bei Höhle der Löwen. Da gab's auch.
Das ist die.
Ah, okay, ja. Alles klar.
Wir haben die allererste Maschine von Supernatural. Mhm. Die habe ich damals vor 5 Jahren noch bei denen in München selber abgeholt. Ich will nicht sagen, die waren da wahnsinnig klein. Die hatten damals schon irgendwie 4, 5 Mitarbeiter. Aber jetzt durch natürlich die Mini, also die kleine Maschine und jetzt auch die Maschine für den Hausgebrauch und dann auch das Geld durch die Löwen mit reingeflossen ist, sind die natürlich jetzt nochmal ganz anders aufgestellt. Man muss ja immer sagen, zwischen Aufzeichnung und Veröffentlichung liegt dann ein Jahr. Da passiert natürlich dann super viel. Aber Amelie und Timo, die beiden Gründer, die kenne ich schon seit 5 Jahren und wir haben dann damals die allererste Maschine, das ist noch so ein Riesenteil, auch super schwer, aber wir nehmen sie nach wie vor immer gerne mit auf Veranstaltungen, weil die Leute dann halt Nussmus zapfen und das super cool finden. Und das ist natürlich auch ein, sag jetzt mal, Produkt oder eine Maschine, die zu 1000% in unsere Firmenphilosophie reinpasst. Nachhaltigkeit, gesundheitliche Vorteile, Instagrammable, richtig gut aussehen, Entertainment mit dabei, Spaß dabei. Die Leute nutzen super gerne, ohne dabei festzustellen, hey, das ist ja super gesund und ist super nachhaltig. Die haben einfach Spaß daran und es schmeckt ihnen. Und wir können da ja auch ein paar Schokodrops mit reinschmeißen, dann sind es halt irgendwie zartbittere Schokodrops, dann machst du dir da quasi eine gesunde Nutella. Die Leute feiern es voll ab und wir haben alle Spaß dabei.
Mega. Also ist auf jeden Fall ein großer USP, so eine Maschine auch zu haben. Ich glaube, was viele Gründer so im Kopf haben, ich muss immer the next shiny thing finden. Und dadurch lasse ich mich von meinen wirklichen Kompetenzen, die ich habe, oft ablenken. Mhm. So habe ich das jetzt auch interpretiert, als ihr dann euer eigenes Mousse dann erstellt habt. Das ist ja weit weg vom Kochen selber oder auch von den Coachings. Das heißt, ihr habt euch da wieder schon auf eure Kernkompetenzen berufen.
Ich würde sagen, zwangsläufig, also das mussten wir, nachdem wir so ein bisschen ein Pivot hingelegt hatten, hin von oder weg von, wir haben eine Tagesgastronomie, wir machen Frühstück und Mittagessen, hin zu, okay, wir verstehen, dass es dort an diesem Standort, wo wir waren, nicht rentabel funktioniert und dass wir da nie den Drive drauf kriegen werden, zu sagen, okay, wir kriegen auch mal irgendwie Tagesgäste, die da fußläufig reinkommen, weil sie zufällig vorbeigelaufen sind wie in einer Fußgängerzone, hat bei uns nie funktioniert. Wir waren halt weg vom Schuss, in so ein bisschen im Industriegebiet. Die Leute mussten uns sehr gezielt finden, auf Instagram vielleicht followen und dann gezielt zu uns kommen. Wir konnten nur von Montag bis Freitag machen, weil das war so ein Sharing-Konzept. Das heißt, wir waren von Montag bis Freitag begrenzt, von 8 bis 14:30 Uhr. Dann hast du deine Zielgruppe natürlich schon wahnsinnig eng eingeschränkt. Dann hatten wir sowieso schon eine sehr spitze Zielgruppe mit vegan, vegetarisch, gesund. Hat bedeutet, wir haben da die ersten 1,5 Jahre einfach Lehrgeld bezahlt. Und dann war es schon auch so, dass ich bei der Steuerberaterin saß und sie mich ernst angeschaut hat und gemeint hat, Herr Rühle, das sieht gar nicht gut aus. Tim hat sie gesagt, wir waren oder sind gut. Ich meine, das sieht echt gar nicht gut aus. Und ich gesagt, okay, das machen wir. Und dann war halt der Tenor, okay, Kosten auf ein Minimum und schauen, dass du es irgendwie nochmal schaffst. Das war schon auch ein Scheideweg für uns zu sagen, okay, jetzt oder gar nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, Restaurant zu, wieder raus nach knapp 2 Jahren und dann all cards und das, was schon immer gut nachgefragt war. Und das war das Thema Catering, weil halt auch die Leute von außen verstanden haben, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal und wenn sie nicht zu uns kommen können, weil wir ihnen halt nur ein Angebot von Montag bis Freitag von 8 bis 14:30 machen können, dann müssen wir halt zu ihnen kommen. Und zwar zu den Zeiten, wenn es ihnen passt, also in den Abendstunden, an den Wochenenden oder halt bei den Unternehmen, zu Uhrzeiten, wo wir normalerweise gerade Mittagstisch in unserem eigenen Restaurant angeboten hätten. So, und dann haben wir halt gesagt, okay, alles auf außer Haus, Restaurant zu. Du hast dann natürlich auch eine ganz andere Basis zu kalkulieren, weil du halt, wenn du einen Mittagstisch anbietest, kochst du für 50 Leute und um 11.30 Uhr geht ein Regenschauer nieder, dann sagen halt die Leute, okay, ich habe noch irgendwie was von gestern oder ich habe hier noch ein TK-Pizza irgendwie im Gefrierfach, machen wir halt die. Super schwer zu kalkulieren und auch super schwer ans Laufen zu bekommen. Und haben halt gesagt, okay, viel besser zu kalkulieren. Wir müssen nicht mehr ständig vor Ort sein, sondern eigentlich nur, wenn was zu produzieren ist, sind wir in der Produktion. Ansonsten kann ich mich ums Thema Marketing, Buchhaltung, halt alles, was sonst noch so anfällt, kümmern. Und daraus ist es dann entstanden zu sagen, okay, wir machen halt nur noch außer Haus. Und da ist dann unser Weg als Catering-Unternehmen gestartet. Also Gastro komplett sein lassen und dann gesagt, okay, wir richten auch unser Marketing auf das Thema Catering aus. Habe dann auch das erste Mal beträchtliche Summen in Online-Marketing investiert. Also habe ich davor irgendwie sträflich vernachlässigt. Wir haben Instagram gemacht, klar.
Darf ich kurz fragen, was meinst du mit beträchtliche Summen?
Also für mich waren das, also beträchtlich war für mich damals, ich glaube, ich habe 500 Euro Google-Werbung geschaltet im Monat. Mhm. Und ich gedacht, Alter, ist das viel Geld.
Und jetzt reflektieren ist es halt echt wenig, ne?
Ja, aber damals war es wahnsinnig viel. So, man sagt ja so 10%, mal so eine grobe Faustformel ins Marketing stecken. So heute sind es Gott sei Dank nicht mehr 500 Euro, die wir ins Marketing stecken. Aber damals war das so, boah, krass. Sondern hast du halt gedacht, okay, das kann ich irgendwie 3 Monate machen und dann muss ich das auch sein lassen. Und dann war das Gott sei Dank so, dass auf diese Google-Werbung dann schon auch Anfragen reinkamen, wo ich gedacht habe, okay, wo kommen denn die jetzt her? So. Und dann, und das war auch, wir hatten es ja im Vorgespräch über eine gemeinsame Freundin, Jenny, liebe Grüße, die uns damals all of a sudden, und es war wirklich so, yes, weil du schaust dann natürlich so, wenn du jetzt anfängst Catering zu machen, kriegst du irgendwie Referenzen, könnte ich die Leute als Caterer wahrnehmen oder denken die halt immer noch, du hast eine gescheiterte Gastronomie und jetzt machst du halt noch Catering, so, ja. Weil du halt irgendwie, das ist die letzte Option. Und dann hat uns Jenny einen Kontakt vermittelt zu den Video Days nach Köln. Und es war dann auch so, haben wir eine Anfrage bekommen von der Produktionsfirma We Are Era, das ist eine Riesenproduktionsfirma in Berlin, die Video Days in Köln veranstalten. Ja, uns ist der Caterer abgesprungen, wir hätten hier ein Festival in Köln mit 1000 Leuten an 2 Tagen, könnt ihr das machen? Und damals waren wir, ich würde sagen, 1,5 Leute. Und ich so, ja klar.
Wie man es halt so macht.
Wie man es halt so macht. Und da haben die uns zugesagt. Und ich so, scheiße. Aber wir hatten damals schon ein ordentliches Netzwerk, würde ich sagen. So, dann haben wir ein paar Freelancer eingepackt und sind da. Also ich und eine befreundete Köchin sind da zu zweit, wir waren zu zweit, sind hochgefahren. Ich glaube, mittwochs, Freitag und Samstag war das Festival. Und dann haben wir eigentlich von Mittwoch bis Freitag durchgearbeitet, um für 1000 Leute dort vor Ort zu kochen. Und dann kam samstags, in der Unistadt ist es meistens so, dass irgendwelche Agenturen diese Studis vermitteln, die dann halt irgendwie dir ein T-Shirt von dir anziehen und dann sagen, hey, wir arbeiten fürs Fit und Fröhlich. Das war damals dann so, 2022. Und dann haben wir die Video Days becatert, würde ich sagen, schon sehr erfolgreich, 2 Tage lang. Und wo ich dann auch gedacht habe, okay, erstens macht wahnsinnig viel Spaß, dieses Projektbasierte. Du hast Leute, die das sehr dankbar annehmen, weil sie vielleicht auf einer Veranstaltung sonst halt die Klassiker bekommen, auf die sie keinen Bock mehr haben. Und wir werden extrem positiv wahrgenommen und hatten natürlich auch schon eine richtig gute Referenz, weil wir sagen konnten, hey, was wollt ihr? Wir haben 1000 Leute bekocht an 2 Tagen und haben ein Riesenfestival vegan becatert. So können wir.
Was gab's denn da zu essen? Erzähl mal ein bisschen.
Also es gab, wir hatten einen freien Verkauf. Da gab's Wrap, da gab's Hummus, da gab's einen Curry, meine ich. Dann gab's, wir hatten eine Kooperation mit The Raging Pig, die gibt's heute noch, die machen vegane Bratwurst. Haben wir vegane Bratwurst gemacht. Das waren so die Verkaufssachen und wir haben dann an einem Abend, gab's quasi abends so einen Empfang mit rotem Teppich und tralala und da haben die Leute auch noch was zu essen bekommen. Da haben wir so Mini-Burger gemacht, da haben wir Rote-Bete-Hummus gemacht, da haben wir, weiß ich schon, glaube Schupfnudeln oder so gab es noch irgendwie. Also komplett veganisiert halt. Und also, da gab's, und muss ich noch dazu sagen, das war so witzig, weil ich stecke nicht so in diesem YouTube-Game drin. Und dann kommen halt Leute zu dir an den Tresen, die bestellen bei dir was zu essen und was zu trinken und Leute laufen so mit einem Handy hinter denen her und ich dachte so, hä? Und hinterher erfährst du ja, okay, der hat irgendwie 750.000 Follower auf Instagram und so und macht YouTube ganz riesig und so. Da waren Niklas und David zum Beispiel damals da und wie gesagt, die haben die YouTube Awards vergeben und ich kenne so diese Generation eigentlich nicht, die halt auf YouTube relativ groß sind. Und ein Jahr später habe ich dann reingeschalten in, da gibt's doch dieses Dschungelprojekt, wie nennt sich Seven vs. Wild. Und ich sehe da drei Leute von denen, die haben bei mir Essen gekauft. Ja. Also Marvin Wildhage, der ist mittlerweile richtig groß, der hat damals moderiert, mit dem habe ich ein richtig langes Interview geführt da, weil der quasi über das Catering ein bisschen Insights geben wollte. Also war schon richtig witzig. Und ja, wie gesagt, das war dann so unser Auftakt zu dem Thema, hey, wir werden als Caterer wahrgenommen.
Ja. Also ich finde es beeindruckend, dass ja aus was Negativem das Catering überhaupt entstanden ist. Deine Steuerberaterin hat zu dir gesagt, ey Tim, also es sieht scheiße aus, was machen wir?
Ja.
Und du hast dann reflektiert, hast dann vielleicht mit anderen Menschen gesprochen und daraus das Catering ja überhaupt ins Leben gerufen, weil man es auch besser kalkulieren kann. Also Voll. Ist es ja, also was eine geile Story.
Im Nachgang sicher, wenn du in der Situation bist, ist sie richtig scheiße.
Ich fühl's.
ja, also ich würde schon sagen, ich kann, weiß nicht, woher ich das hab, sicherlich auch dem Sport geschuldet, mit Drucksituationen extrem gut umgehen. Also die hast du ja heute auch halt anders gelagert, also nicht mehr so, ey, funktioniert dein Business oder müssen wir es einstellen, sondern du hast andere Drucksituationen, mit denen du umgehen musst und ich würde schon sagen, ich habe mir da über die Jahre eine gewisse Resilienz aufgebaut und dann war das halt so the last one shot, so und der konnte sitzen oder auch nicht, so, aber ich habe damals gegründet 2020 mit dem Gedanke, okay, ich will es einmal in meinem Leben selber versuchen und dann halt zu sagen, okay, bei der ersten größeren Widrigkeit gibst du es auf, also wenn das halt jetzt nicht ins Thema Insolvenzverschleppung oder sonst irgendwas reingeht, sondern halt zu sagen, okay, läuft nicht, ich lasse es bleiben, war halt für mich irgendwie nicht das Ende der Fahnenstange und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche es noch einmal auf diese Art und Weise und glücklicherweise hat es gut funktioniert und auch so, dass wir dann von der Basis aus uns dann auch echt gut weiterentwickeln konnten.
Also richtig geile Story und Chapeau, dass du es dann auch durchgezogen hast und ja heute noch immer dran glaubst und weitermachst, weil so eine Selbstständigkeit hat halt Höhen und Tiefen.
Voll.
Und ich glaube, das macht es dann auch aus, dass man viel mitnimmt, viel lernt, was du ja als Angestellter jetzt vielleicht nicht so machst, würde ich jetzt sagen. Oder aus meiner Erfahrung weiß ich, dass es nicht so war. Warst du euch auch mal angestellt?
Mhm. Ich war.
Ah, du warst Flugbegleiter, habe ich jetzt neulich gelesen. Jetzt wird's interessant. Aber bevor wir da reingehen, ich habe noch eine ganz wichtige Frage von vor ein paar Minuten, Aha. bevor ich sie vergesse. Zum Thema Sport kommen wir dann auch noch. Ich habe so viele Fragen.
Das ist gut.
Du hast gesagt, du berätst auch Sportler und für mich hat sich das so ein bisschen angehört, du würdest vielleicht gern mehr machen, mehr Sportler beraten. Ist das so?
Ja, Punkt. Ist aber sicherlich was, was mit der Zeit kommt. Also, mir gehört die Firma zu 100%. Wir haben jetzt noch ein paar tausend Euro Schulden bei der Bank, dann sind die abbezahlt. Und dann haben wir letztendlich eine wieder grüne Spielwiese, aus der wir uns, glaube ich, mit einem anderen finanziellen Background, weil wir halt nicht jeden Monat irgendwie ein paar tausend Euro tilgen müssen, weiterentwickeln können. Dann können wir vielleicht auch mal personell ein bisschen risikohafter einstellen, zu sagen, okay, wir hiren mal ein paar fähigere Leute oder wir hiren mal vielleicht auch Positionen, die jetzt nicht unbedingt uns direkt einen Profit bringen, sondern die, mit denen wir quasi investieren in die Zukunft des Fit und Fröhlich. Und je mehr ich mich halt aus diesem ganz krassen Tagesgeschäft herausnehmen kann, desto mehr habe ich natürlich Zeit, mich auch wieder vollumfänglich um das Thema Athleten zu kümmern. Weil das ist halt nichts und das wird auch in Zukunft nie so sein, dass du das einmal in eine KI reinhaust und du hast einen fertigen Ernährungsplan für einen Athleten. Also in der Theorie ist es vielleicht möglich, aber in der Praxis gehört da halt noch sehr, sehr, sehr viel mehr dazu. Da brauchst du Empathie, da musst du ein Ohr für Athleten haben und die wollen ja nicht mit einer KI sprechen, sondern einem echten Menschen. Und da geht's auch manchmal einfach nur darum, der Athletin oder dem Athleten gut zuzureden, zu sagen, dass alles läuft und dass man sich sicher sein kann, dass man fit und gut genährt an der Startlinie steht und dass man alles richtig gemacht hat. Das kenne ich ja selber aus meiner Zeit als Athlet. Ich wurde da auch lange begleitet und hätte das auch nicht missen wollen und ich hätte es auch nicht alleine machen wollen. Jetzt kann man sicherlich sagen, ja, so KI in nächster Zeit und keine Ahnung. Ich glaube, die wirklich guten Coaches werden mit KI keine Themen haben. Ich glaube eher, sie sorgen dafür, dass die halt nicht wirklich gut sind, verschwinden.
Was ja positiv ist.
Was positiv ist, ja. Also ich habe vor dem Thema auch keine Angst, so, weil die Athleten, mit denen ich arbeite, mir widerspiegeln, dass es echt gut ist, die Art und Weise, wie sie mit mir arbeiten können. Und ich habe mir jetzt halt dadurch, dass ich aus der Theorie komme und ein Catering-Unternehmen aufgebaut habe und jetzt quasi Theorie und Praxis vereinen kann, kann ich mit dem auch wahnsinnig gut spielen. Also wir werden sicherlich auch in Zukunft, da arbeiten wir jetzt gerade im Hintergrund an den ersten Projekten, mehr in die Verpflegung von Mannschaften, aber auch von Einzelathleten während Wettkämpfen reingehen oder bei Trainingslagern. Also ich war jetzt vor 14 Tagen mit einem Laufladen und ihrer Trainingsgruppe bei Adidas im Trainingslager und habe für die gekocht. Mhm. Und sowas, wenn du jetzt mich fragst, wo ich mich persönlich in Zukunft sehe, dann ist das halt ein großer Teil des Fit und Fröhlich, aber das ist das, was ich in der Firma eher begleiten möchte. Und die Firmen-Events und die Privat-Events von Mitarbeitenden der Firma. Ja.
Und das kommt ja aus deiner eigenen Geschichte raus, weil du ja aus dem Sport kommst. Du bist ja ein Ironman gelaufen, du bist zuerst ein Ultramarathon und dann Marathon gelaufen, habe ich gelesen in den Fun Facts gestern oder so. Wie kommt man auf die Idee? Also ich würde nie auf die Idee kommen, also kann ich mir das vorstellen, einen Marathon überhaupt zu laufen oder ein Ironman. Mhm. Wie ist das, also wie kamst du dazu und läufst du es heute auch noch oder erzähl mal so ein bisschen.
Also, ich habe angefangen mit 7 Jahren im Verein Fußball zu spielen. Und ich war keiner derjenigen, die gesagt haben, hey, Vorbereitung ist super cool und ich mag diese Runden im Wald, die man halt damals noch gemacht hat. Und ich habe eigentlich das Training ohne Ball immer gehasst. Und dann war es so, dass ich mit 19 weggezogen bin zum Studieren. Ich würde jetzt sagen, ich war kein schlechter Fußballer. Wir haben damals Landesliga gespielt, was jetzt im Amateurbereich echt okay ist. Und ich habe damals noch versucht, ein Jahr lang in meiner Studentenstadt mitzutrainieren, um mich fit zu halten und dann am Freitag das Abschlusstraining bei uns zu Hause mitzumachen, um sonntags zu spielen, um sonntagnachmittags wieder im Zug in meine Studentenstadt zu sitzen. Ein Jahr lang. Kannst dir vorstellen, du bist an beiden Orten nie so richtig, du kannst dir an beiden Orten kein soziales Umfeld aufbauen, weil du ja nie so richtig irgendwo bist. Und dann habe ich nach einem Jahr gesagt, nee, kann ich nicht mehr, will ich auch nicht mehr. Und dann, wo ich eigentlich immer ein sportlicher Mensch war, stehst du halt da, sagst, okay, Fußball ist es nicht mehr. Was machst du, um dich irgendwie einigermaßen fit zu halten? Und dann war das halt das Einfachste zu sagen, okay, ich kaufe mir ein paar Laufschuhe und drehe mal irgendwie um meine Studentenbude so eine 5-Kilometer-Runde am Morgen und gehe ins Gym. So, das waren die zwei Sachen, die ich gemacht habe. Und dann würde ich sagen, that escalated quickly. weil ich war damals noch bei der Bundeswehr und habe da schon auch sehr, sehr viel mitbekommen und auch extrem viel über mich selber lernen dürfen. Weil mich die Bundeswehr an Grenzen geführt hat, die ich selber von mir nie für möglich gehalten hätte. Eine Woche lang bei minus 15 Grad im bayerischen Wald zu liegen, in so einer Dackelgarage und irgendwie eine Übung zu machen, wo ich halt gesagt habe, hey, wisst ihr was, ist ja doch crazy, so nie im Leben. Habe ich gemacht. 20 Kilometer mit sehr viel Gepäck marschieren, habe ich gemacht. So hätte ich davor nie gedacht, dass ich das kann. Und aus dieser Erkenntnis heraus und auch irgendwann habe ich dann am Laufen schon auch irgendwie Spaß gefunden und ich habe gemerkt, meine Gedanken werden ruhiger, wenn ich meinen Sport gemacht habe und es bringt mich auch einfach irgendwie als Mensch weiter, habe ich mir diese Tagesstruktur angefangen, sehr viel mehr um den Sport herum zu bauen. Ich war ein super disziplinierter Student, habe keine Vorlesung ausgelassen und diese Disziplin aus der Verbindung von Sport und Bundeswehr quasi mitgenommen und auf meinen Alltag übertragen. So, und dann hat es halt angefangen, dass mir die 5 Kilometer irgendwann zu langweilig wurden und zu kurz. Dann habe ich halt 10 gemacht, dann habe ich 15 gemacht. Damals noch mit einer Polaruhr von meiner Mama, die sie mir geschenkt hat. Da konntest du die Herzfrequenz und die Zeit aufnehmen, mehr nicht.
Mit so einem Brustgurt.
Genau, der übelst gescheuert hat und jedes Mal bist du quasi blutig nach Hause gekommen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Und dann war mein erster Wettkampf, mit dem ich mich gemeinsam mit meinem WG-Mitbewohner angemeldet hatte, der Sportchecklauf in Nürnberg. 3. Oktober 2012 müsste das gewesen sein, oder 13 vielleicht. Und den bin ich in 1,27 gelaufen. Also ziemlich flott für jemanden, der das erste Mal Halbmarathon läuft und der eigentlich gar nicht weiß, wie schnell er laufen kann. So. Und dann haben die Leute angefangen zu sagen, okay, das war echt schon richtig gut. Und dann habe ich halt auch Blut geleckt an dem, okay, höher, schneller, weiter. Und dann war es so, dass ich im nächsten Jahr nach Südafrika gegangen bin, um ein Jahr ins Ausland zu gehen und da mit Weltwärts ein Freiwilligenjahr zu absolvieren. Und Südafrika ist super sportbegeistert, beziehungsweise es gibt zwei Arten von Menschen in Südafrika. Die einen, die halt Sport über alles lieben und alles mitmachen. Und die, die halt irgendwie so ein bisschen lazy sind. Aber ich habe mich logischerweise dann denen angeschlossen, die sagen, hey, ich habe voll Bock, war da im Cross-Country-Team. Irgendwann haben dann die Lehrer, ich habe an der Schule gearbeitet, die Lehrer festgestellt, hey, der Junge ist echt on fire. So, und dann war da auch eine Sportlehrerin, die gesagt hat, ja, hier nächste Woche, wir machen an so einem Lauf mit, willst du nicht mitkommen? Ich so, ja, klar, was ist das denn für ein Lauf? Ja, und dann hat sie gemeint, ja, es ist ein Ultra. Und ich so, okay, was heißt das? Ja, it's a 54K Race. Und ich so, ja, bin ich davor, wie gesagt, noch nie gelaufen gewesen. Und dann bin ich den 54er mitgelaufen, also quasi ein Ultramarathon vor dem Marathon. Bin dann im gleichen Jahr dann noch den Mandela Day Marathon mitgelaufen, ein legendärer Marathon, hin zur letzten Ruhestätte Mandelas, also ein sehr traditionsreicher Lauf da. Also ja, hab da quasi alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte in dem Jahr. War auch einer der coolsten Jahre meines bisherigen Lebens, so was meine Lebenserfahrung, meine persönliche Entwicklung angeht. Und dann kam ich zurück und habe halt gesagt, okay, ich konnte da den Jahr lang nur laufen, weil ich hatte kein Rennrad und Schwimmen war da eh nicht so. Und hatte irgendwie Blut geleckt, mal das Thema Triathlon auszuprobieren. Und habe dann 2015 meine erste olympische Distanz in Tübingen gemacht.
Was heißt olympische Distanz?
Und das ist quasi die Distanz, also daher kommt auch der Name, die Distanz, die bei den Olympischen Spielen im Triathlon absolviert wird. Also das sind 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Mhm. Und ich halt damals als Newbie so alle mit dem Neoprenanzug am Start gestanden und ich so, okay, krass, irgendwie habe ich nur eine Badehose dabei. Und der Neckar war schon ziemlich kalt zu dem Zeitpunkt. Konnte auch überhaupt nicht schwimmen. Und kam dann echt ziemlich unterkühlt aus dem Neckar und bin dann aufs Fahrrad gestiegen. Und das ging halt super gut, Fahrradfahren und Laufen. Und hatte da auch echt ein positives Erlebnis, sodass ich gesagt habe, okay, voll mein Ding, gehe ich voll rein. Bin dann im nächsten Jahr nach Hamburg gezogen. Da waren dann meine 2 Jahre Flugbegleitererfahrung. Und Hamburg ist halt eine wahnsinnig Triathlon-begeisterte Stadt. Also da findet ja jedes Jahr der Weltcup statt. Und dann auch irgendwann der Ironman Hamburg. Und ich war dann so in meiner Hamburg-Blase und hier Triathlon und eigentlich richtig mein komplettes Leben nach dem Sport aus. Und Arbeit ist halt so mit dabei, dass ich gesagt habe, okay, ja, als Ironman dann damals gesagt hat, 2017, wir machen Ironman Hamburg. Das war der erste Ironman in Hamburg, mitten in der Stadt. Ich konnte von meiner Wohnung aus zum Start gehen. Damals mit dem Neoprenanzug dann und dem Badelatschen, das mache ich. Also es ist dann super schnell geworden von ich mache kürzere Triathlons bis hin zu ich gehe auf die ganz großen Distanzen, würde ich auch heute so nicht mehr machen, aber war dann halt damals so, habe mir einen Coach genommen, der mich da gut drauf vorbereitet hat und so hat quasi das Thema Ironman für mich große Relevanz gehabt in meinem Leben, weil wenn du halt 15 bis 20 Stunden in der Woche trainierst, dann ist halt neben Arbeit und Training nicht so viel.
Wow. Also das Jahr, das da in Südafrika kam, hat mich so ein bisschen an das Jahr erinnert, als du das Catering da machen musstest für über 1000 Leute.
War so. Ja, also ich bin schon jemand, der zu Dingen Ja sagt, von wo er noch nicht so richtig weiß, wie er das machen soll. Aber was kann schon passieren? Du kannst es versuchen, dann kann es nicht funktionieren. Dann sagst du, okay, ich habe es wenigstens versucht. Das hätte halt bedeuten können bei diesem Ultramarathon, ich laufe halt 40 und stell mich dann irgendwo hin und hab eine gute Zeit. So, hätte ich ja trotzdem nichts verloren gehabt. So, in Köln war der Druck natürlich schon ein anderer, aber ich hätte es auch nicht gesagt, wenn ich uns nicht zugetraut hätte, dass wir das nicht irgendwie hinbekommen. Also ich habe ein gutes Mittelmaß aus, ich traue uns was zu. Ich bin aber schon auch so realistisch einschätzen zu können, was wir realistisch leisten können und was nicht. Mhm. Ja, aber ich glaube, wenn man sich dazu entschließt, ein Unternehmen zu gründen, dann braucht man sowas auch. Also wenn ich mir halt sage, ich denke bei jedem Projekt und bei jeder Anfrage dreimal drüber nach, ob wir das machen können oder nicht, dann glaube ich, wird es schwierig.
Ich glaube, im Sport und auch im Unternehmertum gibt es viele Eigenschaften, die man braucht, also ja, auf beiden Seiten.
Ja.
Hau mal drei raus, was du sagst. Drei sind auf jeden Fall, die du brauchst, um dich selbstständig zu machen. Oder auch, um einen Ironman zu laufen.
Stressresistenz, Durchhaltevermögen, Leidenschaft. Also auch eigentlich drei meiner Kernwerte, beziehungsweise diese Stressresistenz habe ich mir sicherlich irgendwie angeeignet, auch über die Jahre. Aber natürlich gibt es auch im Sport und Ironman, mein schnellster ging 10 Stunden 15. Das heißt, da hast du schon auch viel Zeit, drüber nachzudenken, was du da eigentlich gerade machst. Weil das ist ja nicht irgendwie was du irgendwie mal so nebenbei machst und wo du sagst, okay, ich habe jetzt gerade mal irgendwie Bock, einen Ironman zu machen, sondern es kommt immer irgendwann der Zeitpunkt, wo es dir wehtut, wo es dir scheiße geht, wo du dich hinterfragst, wo du auch anfängst, darüber nachzudenken, was du deinem Umfeld damit antust. Ich hatte damals eine Freundin, und die hat von mir natürlich nicht viel gehabt, weil ich habe 40 Stunden gearbeitet und 20 Stunden trainiert. Das sind 60 Stunden in der Woche, wo ich halt quasi keine Zeit für sie hatte. Und das ist halt dann schon auch ein sehr egoistischer Sport, muss man auch so ganz klar sagen. Heute, um deine Frage vorwegzugeben, ich bin, und das ist auch für mich völlig fein, ein Ironman habe ich jetzt schon seit 2019 nicht mehr gemacht. Also ich habe dann mich dazu entschieden, Unternehmen zu gründen. Ich glaube, in dem Moment war das auch für mich relativ klar, dass ich fein damit bin, dieses Ironman-Thema erstmal beiseite zu legen. Bedeutet aber nicht, dass ich heute nicht noch sehr viel Sport mache, also das Ganze gar nicht. Aber du stehst natürlich dann an diesem Punkt und daraus leitest du viele Dinge ab und sicherlich habe ich dann auch für das Unternehmertum extrem viel für mich ableiten können und viele Eigenschaften, die ich mir damals angeeignet habe, die tragen das Unternehmen bis heute und werden es auch in Zukunft tragen, weil ich bin nach wie vor, wie gesagt, sehr sportlich.
Und auch vor allem, also das Thema Ernährung spielt da ja auch eine ganz große Rolle. Also gerade beim Thema Stress essen, beziehungsweise was ist sinnvoll, da nicht zu tun oder zu tun. Da kommen wir nachher gleich zum Thema Ernährung, das ist ja deine Kernkompetenz. Aber was mich nur interessieren wird, du hast Politikwissenschaften und öffentliches Recht studiert. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also wolltest du mal Politiker werden? Wolltest du in die politische Richtung? Das war ja wahrscheinlich vor der Bundeswehrzeit, oder? Oder danach?
Danach. Ich war nach dem Abi bei der Bundeswehr und hatte sogar die Idee, bei der Bundeswehr zu studieren. Weil ich muss zugeben, ich war jetzt kein wahnsinnig guter Schüler. Wollte als Kind mal Pilot werden. So, das habe ich dann relativ schnell verworfen, als ich festgestellt habe, hey, dafür braucht man ja Physik und vielleicht auch ein bisschen Mathematik. Beides nicht meine Stärken.
Da haben wir was gemeinsam.
Siehste. Und wie kam es dann, dass ich Politik studiert habe? Ich hatte in der Schule zwei absolute Lieblingsfächer und auch Fächer, wo ich nie viel für tun musste, um da gut zu sein. Es war Sport, obviously, und es war Gemeinschaftskunde, weil ich, keine Ahnung, ich war irgendwie schon immer politisch interessiert, also ich war einer der wenigen in meiner Schule oder in meiner Stufe, die morgens eine halbe Stunde früher aufgestanden sind, um Zeitung zu lesen, beispielsweise. So, und nicht nur irgendwie Lokalsport, weil da ein Bericht über meine Fußballmannschaft drin stand, sondern schon auch irgendwie Seite 3 und keine Ahnung, hab mir Wochenende Zeit genommen, um die Wochenendzeitung zu lesen. Hat dann natürlich auch mein Lehrer dann irgendwann festgestellt und hat gemeint, hey, scheint's irgendwie da ein bisschen tiefer drin zu sein. Man konnte es damals leider nicht oder man konnte das, hätte das als Leistungskurs machen können, aber ich hätte mich zwischen Politik und Sport entscheiden müssen. Also war für mich die Entscheidung klar, machst Sport-Abi. Aber ich habe mein mündliches Abi dann auch im Gemeinschaftskunde gemacht, hieß bei uns. Und es fiel mir immer leicht, hat mich auch immer megamäßig interessiert. Ich habe damals mein mündliches Abi über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr gemacht. Und dadurch, dass ich dann natürlich mich auch schon intensiver mit dem Thema Bundeswehr beschäftigt hatte, gab es bei mir dann auch die Idee, Politikwissenschaften bei der Bundeswehr zu studieren oder Sportwissenschaften bei der Bundeswehr, also die Offizierslaufbahn einzuschlagen, sich 12 Jahre zu verpflichten. Habe mich dann dagegen entschieden, aber für mich war dann irgendwann, als ich gesagt habe, okay, ich möchte an die Uni, auch da wieder die Wahl zwischen Sport und Politik. Und das das ist sicherlich auch mein Fehler gewesen. Mir hat damals so ein bisschen die Perspektive für ein sportwissenschaftliches Studium gefehlt, weil ich war dann, hatte schon mal ein Praktikum in einem Fitnessstudio gemacht und klar, die hatten irgendwie alle so einen sportwissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe gesagt, okay, Fitnessstudio, irgendwie so Hantelscheiben wegtragen den ganzen Tag, ist irgendwie nicht so mein Ding. Also habe ich mehr Perspektive im politikwissenschaftlichen Studium gesehen. Heute sehe ich das komplett anders. Also ich hätte damals Sport studieren müssen eigentlich, weil das noch meine größere Leidenschaft war jetzt im Vergleich zu Politikwissenschaften. Muss aber sagen, mir hat mein Studium extrem viel Spaß gemacht und es hat mich auch extrem viel gelehrt. Also es war sicherlich nicht umsonst, auch wenn ich nie klassisch in der Politik gearbeitet habe. Also
hast du auch nicht vor?
Nee. Ich war jetzt 4 Jahre Vorsitzender vom Stadtmarketingverein in Herrenberg. Das ist ja am Rande der Kommunalpolitik, würde ich sagen. Und heute habe ich mit dem Catering-Unternehmen schon auch ein sehr politisches Unternehmen. Also im Prinzip machen wir Politik, jetzt halt nicht in der Politik, sondern wir machen Politik für Menschen, nämlich Politik auf dem Teller. Ich meine, dadurch, dass du jetzt zum Beispiel sagst, hey, eigentlich müsste Ernährung in die Schule gehen, das ist ja eine politische Forderung. Genau das, so sehe ich das auch. Wie können dieser politischen Forderung Ausdruck verleihen, indem ich halt den Leuten erzähle und auch auf dem Teller zeige, hey, gesunde Ernährung ist mega wichtig. Und was du damit bewirken kannst. Also ich würde sagen, als Unternehmer bist du heute teilweise oder in den allermeisten Fällen immer auch politisch. Zumindest wollen wir eine politische Haltung ausdrücken. Und sicherlich, wenn man jetzt mal mich verfolgt auf LinkedIn oder auf Instagram und auch das Unternehmen verfolgt, dann wird man schon auch feststellen, dass wir da eine klare politische Meinung haben, auch wenn wir jetzt an einem Wahlsonntag nicht sagen, hey, will die und die, aber man kann sich das schon denken, so welche politischen Parteien wir cool finden und welche vielleicht auch nicht.
Grün. Ja, oder nicht.
Ja, also.
Aber das ist ja interessant, ist ja, darf ich mal kurz, das ist interessant, also die Grüne Partei, also ist logisch, mit Nachhaltigkeit und Umwelt passt ja zu euch. Ja. Aber das Unternehmertum, ihr müsst ja wirtschaftlich sein, also könnt ihr nicht komplett grün sein. Ich würde jetzt sagen, da geht vielleicht die FDP noch rein, wobei die gibt's ja fast gar nicht mehr. Also
voll.
Leider ist das ja in eine andere Richtung geswitcht. Wie siehst denn du das? Also wenn du jetzt sagst, grün und Unternehmertum, lässt sich das überhaupt vereinigen oder ist das ein Zielkonflikt?
Also ich habe eine sehr große Sympathie für den Begriff der visionären Transformation und auch der unternehmerischen Transformation und auch der wirtschaftlichen Transformation hin zu einer grünen Wirtschaft. Also, und das sieht man ja heute in unserer Wirtschaftspolitik, wenn wir sagen, okay, wir schaffen das Heizungsgesetz, man kann darüber denken, was man will und wie das auch kommuniziert und ausgestaltet war. Aber wenn man halt sagt, okay, man transformiert die Wirtschaft so, dass wir aus nachhaltigen Ressourcen ein profitables Business generieren, ist es in meinen Augen ja das Beste, was man machen kann. So, jetzt haben wir die Förderung für Solaranlagen abgeschafft, jetzt haben wir die Förderung für nachhaltige Wärmeanlagen abgeschafft. Also eigentlich alles, wo wir sagen, okay, da könnte ein Businesszweig draus entstehen, wo wir in Deutschland Spitze sind. Berner hat damals schon die Solarwirtschaft aus Deutschland weggescheucht. Ja, genau. Ja. So, die ist nach China abgewandert. So, und heute müssen wir halt teuer aus China importieren, die Solarmodule, die wir eigentlich in Deutschland, wo wir eine absolute Kernkompetenz hatten. So, und ich glaube schon, dass wir in ganz vielen Bereichen grüne Transformationen schaffen könnten und das auch zu einem absolut, profitablen und auch prosperierenden Wirtschaftszweig in Deutschland machen könnten, wenn wir das an der einen oder anderen Stelle mehr politisch supporten würden, als wir das heute machen. Ich meine, wir sehen, wir haben eine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die uns jetzt wieder megamäßig um die Ohren fällt. Und ich glaube, wir haben die Köpfe, die das in Deutschland umsetzen könnten, aber man fördert sie halt nicht in ausreichendem Maße, wie man es beispielsweise bei der Automobilindustrie in großem Stil macht mit den Subventionen und den Steuerbegünstigungen, die es für sie gibt.
Aber das Denken, also das nachhaltige Denken hört halt nicht an unseren Grenzen auf. Also da gibt's ja diese, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, so viel CO2, wie wir an einem Tag, nee, in einem Jahr einsparen, ballert China an einem Tag raus.
Ja.
Da läuft grundsätzlich was falsch, meiner Meinung nach.
Also
ich verstehe das natürlich, dass man, also ich würde auch sagen, dass ich nachhaltig lebe, aber ich bin jetzt kein Ökoterrorist oder was, wie man das immer auch nennen mag. Ja. Und ich bin auch kein Grünwähler das dazu. Ja. Trotzdem finde ich es wichtig, Nachhaltigkeit zu leben und nicht alles wegzuschmeißen. Oder unser Fernseher ist, keine Ahnung, 15 Jahre alt. Hm. Ich kaufe mir kein solches Dings da, Wumms da, weil ich dann mehr sehen kann, brauche ich nicht. Trotzdem finde ich, dass da, ganz speziell in Deutschland, die Wirtschaftlichkeit oder das wirtschaftliche, unternehmerische Denken einfach verloren gegangen ist. Das hat was für mich mit Ideologie zu tun und da stehe ich absolut nicht dahinter.
Ich glaube, da muss man eine Grenze auch ziehen. Ich meine, das, was die Grünen in Baden-Württemberg machen, ist ja hoch erfolgreich, kann man ja für sie sagen. Also das ist sehr pragmatisch.
Ist die Perspektive, ne?
Ja, also je nachdem. Ich meine, in dem Moment ist es für sie sehr pragmatisch, aber auch erfolgreich, weil sie stellen jetzt 16 Jahre in Folge den Ministerpräsidenten. Also mit diesem grünen Pragmatismus auch zu sagen, okay, wir sehen die wirtschaftlichen Interessen und schauen aber halt auch, wie können wir das mit nachhaltiger Perspektive vereinen, glaube ich, treffen sie den Nerv der Zeit. Und ich glaube, wenn die Grünen auf der bundespolitischen Ebene sich da mehr von abschneiden würden, wären sie wahrscheinlich auch gesellschaftsfähiger, als es viele wahrnehmen. Weil es gibt nicht, also in meinen Augen, es gibt nicht dieses binäre System in der Politik. Du musst ja immer irgendwie Kompromisse schließen. Ich hätte zum Beispiel eine Kombination aus Grün und Gelb, fand ich eigentlich sehr charmant. In der Umsetzung hat es halt nicht funktioniert. Aber das waren auch, glaube ich, viele persönliche Dinge, die damit reingespielt haben, warum dann die Ampel gescheitert ist und so weiter. Also da hat sich ja der eine mit dem anderen nicht verstanden und dann fanden sie es irgendwie alle. Aber in der Kombination, die Grundsätze, für die Parteien eigentlich standen, okay, diese liberale Marktwirtschaft, dann bringt man noch irgendwie innovatives Denken und auch nachhaltiges Denken mit rein und dann vielleicht noch irgendwie soziale Marktwirtschaft mit der SPD. So, aber niemand hat es ja so richtig verstanden, seine Punkte zu machen und es hat ja auch in dieser Konstellation niemand verstanden, Kompromisse zu schließen, die dann dem Land dienten, sondern es hat ja jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht. Aber Politik ist kompliziert und deshalb gehe ich da auch nicht, will ich heute eigentlich auch mit der Politik nicht wahnsinnig viel zu tun haben. Zumindest nicht in die Politik gehen oder meinem Studium dann Rechnung tragen. Verstehe weil ich halt sehe, ich müsste zu viele Kompromisse machen, zu denen ich nicht bereit bin.
Wir müssen da auch nicht tiefer drauf eingehen. Ich finde es halt immer nur spannend, welchen Standpunkt die Grünen vertreten. Und ich sehe das halt fundamental anders, auch weil du gerade sagst, wir stellen jetzt in Baden-Württemberg den Ministerpräsident 12 Jahre, ist für mich kein Erfolg, wenn man einen Ministerpräsident stellt, sondern für mich ist ein Erfolg, wenn es im Land wirtschaftlich gut geht, dass die Menschen hier gern wohnen, dass sie nicht auswandern. Die Auswanderungswelle ist ja sehr hoch, die Insolvenzen sind sehr hoch und das ist für mich was, wo ich sag, schwierig. Man muss es differenziert sehen. Ich sage jetzt nicht, dass grundsätzlich alles schlecht ist, aber sollte man vielleicht dann, ja, es ist vielleicht auch ein Systemfehler. Parteien an sich sind ein Systemfehler. Das Geklüngel, das nicht klar kommunizieren, das ich muss mir nur die Osteransprache vom Herrn Merz angucken, schon kriege ich Zustände. Liebe Bürgerinnen und Bürger. Das ist einfach, da fehlt mir irgendwas. Das ist für mich nicht bürgernah und wohlwollend.
Ich habe eine Frage an dich.
Oh, jetzt drehen wir das Spieß um.
Du hast gesagt, du würdest von dir sagen, du bist nachhaltig eingestellt und du schaust selber so, dass du nachhaltig lebst. Was motiviert dich dazu?
Das ist eine gute Frage.
Weil wenn du sagst, okay, ich alleine kann eigentlich nichts ausrichten oder wir als Deutsche können auf der Welt nichts ausrichten.
Ich würde nicht mal sagen, dass ich so der Umweltschützer bin, dass ich sag, für unsere Kinder oder Enkelkinder, das ist wichtig, keine Frage, und das ist auch ein guter Antrieb. Aber eher so, ich muss jetzt nicht alles ausdrucken, ja, das ist ja logisch. Ich muss auch mir nicht jeden Tag Wurst reinpfeifen. Ich muss nicht das ist einfach so, ich denke mal, dass ich ein sehr einfacher Mensch bin, einfach gestrickt, sparsam und dass ich sag, ich weiß gar nicht, wie ich dir das erklären soll. Weißt du, wie ich meine? Also,
ich kann es dir vielleicht erklären.
Ah, sehr gut.
Du hast aus deiner Nachhaltigkeit einen persönlichen Vorteil. Dir geht's gesundheitlich besser, du sparst ein bisschen Geld. Du musst nicht jede Fahrt mit dem Auto machen, weil Bahnfahren ist vielleicht sowieso viel bequemer, es ist entspannter, wenn sie pünktlich kommt. Ist. Ja.
Und wie oft kommen sie noch pünktlich? Das können wir uns nicht leisten.
Ja, Bahn ist eine Katastrophe, aber ich bin gestern, ich pendel ja sehr viel mit der Bahn. Und ich bin gestern von meinem Heimat, von meinem Zuhause zur Firma, bin ich gefahren 8 Stunden mit dem Zug. Jetzt ist es ja immer eine Perspektive, was machst du da draus? Also wenn ich halt 6 Stunden im Auto sitze, kann ich halt außer telefonieren nicht viel machen. So habe ich halt einen Homeoffice-Tag gehabt und war trotzdem bei der Firma. Also und bin auch noch mit Bahnentschädigung, so kriegst du ja dann ab einer gewissen, eigentlich fahre ich nie mehr zum Originalpreis, weil ich immer 1 Stunde mindestens habe. Also was ich damit sage, eigentlich mache ich es mir auch so angenehm wie möglich. Und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe mit grüner Wirtschaftlichkeit oder Transformation. Wir müssen ja schauen, dass es den Menschen durch Nachhaltigkeit trotzdem besser geht und dass es nicht wirkt wie Verzicht und dass es auch kein Verzicht ist, sondern dass sie sagen, hey, okay, ich habe vielleicht eine Wärmepumpe in meinem Haus, ey, ich spare richtig Geld und es ist trotzdem warm bei mir zu Hause. Und ich glaube, das müssen wir erstens viel besser kommunizieren und dann auch viel besser umsetzen. Und bei dir im Kleinen fängt's an, wenn du sagst, hey, eigentlich habe ich mit Nachhaltigkeit gar keinen Schmerz. Also ich muss auf nichts verzichten und genau das ist ja das, um jetzt auch wieder die Brücke zu schlagen hin zum Fit und Fröhlich, was wir zeigen wollen. Wir wollen Love Attraction machen, wir wollen dir zeigen, hey, pflanzenbasiertes Essen kann mega geil sein und du musst auf nichts verzichten. Wir haben Proteine drin, wir haben ausreichend Nährstoffe drin, wir haben Eisen drin, wir haben Zink, wir haben also alles, was du in einem normalen Essen auch haben würdest. Da musst du auf nichts verzichten und es schmeckt dir trotzdem richtig gut. Und genau das ist der Ansatz, den wir in Zukunft, glaube ich, gehen müssen, zu sagen, okay, wir transformieren uns und Transformation ist halt inhärent, du wirst immer Transformation haben. Es gibt keine Epoche in der Geschichte, wo wir uns nicht verändert haben. Stillstand bedeutet Rückschritt, so, und es wird sich immer was ändern. Wenn wir uns nicht ändern, sehen wir in der Welt, so, dann ändern sich andere und sind vor uns. Also müssen wir uns weiterentwickeln und wir entwickeln das Ganze halt auf dem Teller weiter. Andere Wirtschaftszweige bauen E-Autos, andere bauen Wärmepumpen. Das sind halt so mal die großen Wirtschaftszweige in Deutschland und die müssen sich auch weiterentwickeln. Aber die können sich auch nur weiterentwickeln, wenn sie sehen, okay, sie sorgen am Ende des Tages dafür, dass dem Menschen besser geht. Und dir geht's mit einer nachhaltigen Lebensweise gut, weil du fühlst dich gut, du isst weniger Fleisch als früher, weil du halt auch gemerkt hast, ich brauche nicht mehr so viel und es gibt andere Alternativen und mir geht's vielleicht auch gesundheitlich besser und so müssen wir, glaube ich, grüner denken, ohne das jetzt als Ideal darzustellen. Und auch wir sagen ja nicht, hey, wenn du Fleisch isst, bist du ein Mörder oder ein Tierquäler, so, nee, sondern wir versuchen dir halt zu zeigen, hey, es gibt neben deinem Fleisch auch noch andere Lebensmittel, die mega gut schmecken, die können vielleicht sogar von hier kommen, die können biologisch angebaut werden und trotzdem sind sie bezahlbar und schmecken dir.
Weißt du was, mich glaubt, also finde ich super die Erklärung, die du mir gegeben hast, warum ich das so lebe, wie ich lebe. Mich stört da, glaube ich, dass man dieses Thema grün und es muss alles nachhaltig sein, an oberster Stelle hängt. Und das merken wir bei Stadtverwaltung auch extrem, das sind ja unsere Kunden. Mhm. Wenn wir da Wertebilder sehen oder irgendwelche Leitlinien, die erarbeitet worden sind, Nachhaltigkeit ist immer Top Number One. Dann fragst du die Mitarbeiter in Mitarbeiterumfragen oder wenn du sie persönlich da hast, wie relevant ist denn das? Ja, das machen wir, aber es interessiert mich nicht. Mhm. Und das finde ich das, was mich, glaube ich, stört, wird immer ganz weit nach oben gehängt, grün, grün, nachhaltig. Dabei machen das viele schon, ja, in ihrer Art und Weise. Und ich glaube, das macht jeder automatisch, weil er dafür ein Feeling hat. Mhm. Und die wichtigen Sachen wie das Miteinander, die Führungskraft, haut auch mal auf den Tisch oder greift mal durch, die Sachen funktionieren nicht mehr. Mhm. Das finde ich total spannend zum einen und zum anderen sehe ich da extrem viel Potenzial auch, weißt du, wie ich meine?
Voll. Aber ich glaube, auch da in der Stadtverwaltung am Ende muss halt eine Stadt gucken, dass ihre Stadt läuft. Und jetzt hast du natürlich Prioritäten und in so volatilen Zeiten wie heute, wo dir quasi die komplette Welt um die Ohren fliegt und auch die Bürgerinnen und Bürger ja immer unzufriedener werden, durch dieses ganze Chaos, das wir in der Welt haben, musst du natürlich dich auf deine Grundprinzipien mal fokussieren. Und leider ist da das Thema Nachhaltigkeit, das wir vor Jahren mal in ganz vielen Orten irgendwo ganz oben hingeschrieben haben, kein Top-Thema mehr. Das bedeutet aber nicht, dass man es nicht machen kann. Weil das Nachhaltigste, was du gerade machen kannst, um Geld zu sparen an der Tankstelle, ist, dein Auto stehen zu lassen und halt mit dem Fahrrad zu fahren, die 2 Kilometer zum das Einkaufen oder keine Ahnung.
Das so. Funktioniert bestimmt, aber für manche funktioniert es halt auch nicht, die zur Arbeit pendeln
müssen. Ja, 100%. Für mich funktioniert es auch nicht. Ich brauche auch das Auto und es tut mir auch weh. So, aber wenn du jetzt halt sagen würdest beispielsweise, und das kann sich nicht jeder leisten, aber wir hätten halt das Thema Förderung für Elektroautos viel größer gedacht und nicht irgendwann gesagt, ja, lass mal bleiben, weil das braucht ja eh kein Mensch und Nachhaltigkeit ist so ein nerviges Thema, dann hätten wir halt jetzt eine ganz andere Quote und viele würden sich halt über das Thema Spritpreise nicht so viele Gedanken machen müssen. ich glaube, am Ende kommen wir immer wieder darauf zurück, was bringt es den Menschen? Nachhaltigkeit muss den Menschen nutzen und das den Menschen weiterentwickeln. Und das ist auch unser Ansatz zu sagen, okay, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit in die Ernährung bringen, dann muss es Vorteile für dich haben. Gesundheit, Umwelt, vielleicht auch Umwelt bei dir vor der Haustüre. Viele haben ja angefangen, zu Corona-Zeiten ihr eigenes Gemüse anzubauen. Das ist doch mega nachhaltig. Wenn sie sagen, hey, ich baue vielleicht Tomaten in meinem Garten an und muss die nicht irgendwie aus China kommen viele Tomaten her, aber auch aus Spanien aus dem Gewächshaus nehmen. Ist ja das Coolste, was du machen kannst. Also back to the roots. Meine Oma hat den Riesengarten, wo sie Karotten angebaut hat. Die hat eigentlich das ganze Jahr über echt wenig Gemüse einkaufen müssen, weil die hat alles frisch aus dem Garten geholt. So, und auch das dient den Menschen. Und das haben sicherlich auch viele Politiker vergessen, dass Politik den Menschen dienen muss. Und da drehen sie sich alle so ein bisschen im Kreis. Deshalb ist die Unzufriedenheit auch so groß. Und deshalb haben wir halt auch eine Partei, die rechts steht. Und jede fünfte in Deutschland wählt die. Also
ja, man kann über die AfD halten, was man will. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht in das Thema konkret rein. Es ist eine Partei wie eine Grüne, wie eine SPD, die wählen Menschen, ganz klar. Die Frage ist, wo soll das alles mal hinführen, wenn klar. man den Bezug zu den Menschen verliert, egal welche Partei es ist.
Voll.
Und das wäre da spannend, da tiefer reinzugehen. Mich würde auch interessieren, wie du das dann mit der Förderung für Elektroautos siehst, weil ich da auch zwiegespalten bin. Förderung okay, aber man kann nicht alles fördern. Wenn sich was nicht wirtschaftlich hält, ja, dann kann ich so viel Geld da reinschmeißen und pumpen. Ähnlich ja wie bei deiner Steuerberaterin, die gesagt hat, so, Herr Fröhlich oder Tim, es sieht schlecht aus. Was machen wir? Sollen wir mehr Geld da reinpumpen in dein bisheriges Geschäftsmodell oder überlegst du was anderes? Mhm. So. Da bin ich sehr, sehr zwiegespalten und ich halte auch von Filmförderungen nicht viel. Also, wir hätten auch viel uns fördern lassen können. Klar, musst natürlich den ganzen Wisch da ausfüllen und dies, das, jenes. Aber ich finde, wenn sich was wirtschaftlich nicht hält, wenn du keine Kunden hast, dann musst du reflektieren und sagen, was hat denn ein Kunde von mir, dass es mich gibt? Mhm. So, und das ist doch die einzige Frage, die du dich als Unternehmer irgendwie stellen musst. Und dann Förderung, ja, nein, weiß ich nicht. Schwierig. Müssen wir jetzt diskutieren, aber das müssen wir jetzt nicht heute machen. Aber mich würde mal interessieren, wie du da das mit den Elektroautos, wenn du sagst, die Förderung größer denken, hast du ja vielleicht schon was im Kopf.
Nee, weil ansonsten wäre ich vielleicht doch Politiker geworden.
Ich würde
was ich halt sehe, ist, was tatsächlich gefördert wird. Und wo ich halt denke, okay, sollte sowas gefördert werden? Also Agrar ist ja das beste Beispiel. Wie viel Milliarden jedes Jahr aus der EU in das Thema Agrar fließen und in welche Zweige der Agrarindustrie? Also da sprechen wir halt von Massentierhaltung in Form von Geflügel und Rinder. Jetzt habe ich bei euch einen schwarzen Kaffee getrunken. Ich weiß nicht, wie ihr euren Kaffee sonst trinkt, ob mit Kuhmilch oder Hafermilch.
Ich trinke gar keinen Kaffee.
Ja, siehst du. Dann haben wir das Thema Milch bei dir wahrscheinlich schon gar nicht mehr ganz so groß. Aber Milliarden werden halt jedes Jahr in das Thema Milchindustrie gepumpt. Wo ich mir halt denke, ja okay, wenn wir jetzt deinen Ansatz nehmen, warum brauchen die diese Förderung? Weil wenn sich ihr Geschäftsmodell, ich habe eine Kuh und die gibt Milch, nicht trägt, dann könnte man ja sagen, okay, man fördert es nicht mehr und dann stehen die Kühe halt da und dann sollen sie halt gucken, wie sie eure Milch verkaufen. Also ich glaube, dieses Thema Förderung haben wir schon eh und je, seitdem es die EU gibt und du wirst es auch nicht mehr wegnehmen können, weil was du einmal gefördert hast, wenn du so eine große Lobby hast wie die Bauern jetzt beispielsweise, das wird, also siehst ja, was bei den Bauern passiert, wenn du denen eine Förderung nimmst, dann stehen sie mit ihren Traktoren in Berlin und machen die komplette Stadt dicht.
Das war die Diesel.
Genau, so, also, und da musst du voll sachte und sanft reingehen und leider hat halt die grüne Lobby nicht so eine starke Lobby wie jetzt Agrar oder halt Pharma oder keine Ahnung. Und wir können da jetzt Stunden drüber diskutieren. Ich habe da auch echt Spaß dran, aber
ich auch.
Aber klar ist für mich, es muss sich, und das wird sich nicht von heute auf morgen ändern, und ich glaube, wir waren da auch echt auf einem guten Weg. Wie gesagt, jetzt hat es halt viele Krisen parallel gegeben, wo man sicherlich auch einen Schritt zurückgehen muss, wie ich es damals auch gemacht habe, von wir denken das Ganze richtig groß und wir konzentrieren uns jetzt mal wieder auf das, was funktioniert. Und wenn wir dann wieder eine laufende Wirtschaft haben, wo wir aber vielleicht mal nicht in der Rezession stecken und auch feststellen, okay, den Menschen geht's vielleicht wieder ein bisschen besser. Und wenn es nur die psychologische Nuance ist, zu sagen, okay, euch geht's vielleicht jetzt tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel besser, aber die Stimmung im Land ist wieder eine andere, dann wieder zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Weil ich glaube schon, dass die Menschen auch von der Regierung, sei es jetzt welche Partei auch immer, und es fehlt natürlich auch komplett, einen Plan und eine Vision erwarten. Und seit wie vielen Jahren haben wir die nicht? Also da steht ja niemand mehr vorne und sagt, okay Leute, scheiß Zeit gerade, aber in den und den und den Abschnitten entwickeln wir das Land weiter und gucken so, in welche Richtung marschieren wir. Gibt's nicht.
Ich bin ja ein absoluter Fan von Milei aus Argentinien. Der hat ja gerade, der legt ja los wie die Feuerwehr, hat die Inflation runterbekommen und. So jemand würde uns gut tun. Muss man natürlich auch differenziert sehen. Was kann man dann alles auch wegnehmen und was dazufügen? Aber ich bin eher so der libertäre Gedanke, der die Freiheit sehr schätzt und eigentlich auch jedem die Eigenverantwortung zuschreibt. Und das finde ich immer das höchste Gut, wenn man eigenverantwortlich handeln kann und sagen kann, okay, heute lasse ich mal die Wurst weg oder heute ernähre ich mich mal so oder heute gehe ich mal spazieren, mache was für meine Gesundheit. Ja. Wir sind jetzt schon beim Thema Gesundheit. Das ist ja dein Steckenpferd und da habe ich mir viele Themen auch rausgesucht, auch das Thema ja Ernährung. Ihr kocht vegetarisch und vegan. Wenn ich jetzt sage, okay, ich esse aber auch Fleisch, könntet ihr mich dann trotzdem beraten? Also wenn wir jetzt in einem Beratungskonzept sind, kochen tut ihr wahrscheinlich nicht für mich dann extra fleischtechnisch. Ja. Ist auch egal, ich könnte auch vegetarisch essen, aber beraten könntest du mich trotzdem.
Ja. Hat auch den einfachen Hintergrund, ich habe ja die Gründe, warum wir vegan und vegetarisch machen, relativ gut aufgezeigt. Ich bin kein Koch gewesen, ich war der erste Mitarbeiter, habe gesagt, ich habe mir autodidaktisch so viel beigebracht, dass ich mir zutraue, mal irgendwie eine kleine Gastro aufzumachen. Daraus ist dann halt irgendwann ein Catering-Unternehmen geworden. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich war selber Vegetarier. Das ist meine persönliche Entscheidung und das muss ich auch, hatten wir auch schon, niemandem anderen irgendwie auftragen. So, ich kenne mittlerweile natürlich viele Vorteile von einer pflanzenbasierten Ernährung. Pflanzenbasiert heißt aber in meiner Interpretation auch nicht, es muss vegan oder vegetarisch sein, sondern ich würde das Wort mal im Wortlaut verstehen. Die Basis sind die Pflanzen. Pflanzenbasiert. So, und wenn du einen ausgewogenen pflanzenbasierten Teller hast, dann kann da trotzdem partiell ja noch Fleisch mit dabei sein. Und so beraten wir unsere Kunden dann auch. Also wir wollen jetzt niemanden nicht aus einem Fleischesser oder einer Fleischesserin einen Vegetarier machen in unserer Beratung, sondern natürlich gibt es gesundheitlich vorteilhaftere Stücke vom Fleisch und auch vom Fisch. Und wir würden dich dann halt im Hinblick auf deine Gesundheit, auf deine Leistungsfähigkeit auch dementsprechend beraten.
Du hast ja dann auch wahrscheinlich schon einige Beratungen gegeben. Was ist denn da so deine Sicht drauf, was denn grundsätzlich bei Ernährung falsch läuft? Bei den meisten Menschen. Das muss man wahrscheinlich schon immer individuell sehen.
Ja, ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir kein Erkenntnis- und Wissensproblem haben. Weil Wissen hast du heute überall. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Und das ist eigentlich meine hauptsächliche Aufgabe, die Leute zur Umsetzung zu bewegen. Weil viele wissen halt, wenn sie morgens irgendwie die Kelloggs essen, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, dass es nicht unbedingt die gesündeste Wahl ist. Aber es ist halt eine einfache Wahl. Oder es ist auch eine routinierte Wahl, weil wir es halt immer schon so machen. Und die Leute, auch da Veränderung, die Leute zu einer Veränderung kleiner Gewohnheiten zu bringen und das Step-by-Step einzuführen und zu implementieren, ist halt eine echt knackige Aufgabe manchmal, weil die Routinen halt schon so krass drin sind. Aber eine, die oftmals trotzdem funktioniert, wenn man es den Menschen halt häppchenweise serviert und nicht irgendwie einmal sagen, okay, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das machen wir jetzt anders, das machen wir jetzt anders, das machen wir jetzt anders, sondern wir versuchen es halt auch in kleinen Schritten Step by Step anzugehen.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, die Kellogg-Story, weißt du, wie das überhaupt zustande kam mit Kellogg?
Ich habe sie schon mal gehört, glaube ich.
Dass, also wenn ich es richtig zusammenkriege, dass man Kellogg's ins Leben gerufen hat, um die Männer, die sonst früher eher eiweißhaltig gegessen haben, eher in das Süße zu drängen, damit ihre, was passiert dann im Körper, wenn ich eher was Süßes esse anstatt Proteine, sexuell nicht so aktiv, irgendwas ganz Verrücktes habe ich da gehört, ja. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt, deshalb würde ich dich fragen, ob du das, weil du jetzt
Kellogg's... habe ich gerade nicht parat, muss ich gestehen.
Wo ich gedacht habe, Wahnsinn, wie man die Leute richtig verblödet, sagt, okay, Kellogg's sind für euch besser, weil...
Ja, man muss ja auch... Der hohe Grad an an Diabetikern in den USA, kam ja damals auch mit der Welle, okay, zu sagen, Fett macht Fett und wir gehen das Thema Kohlenhydrate, also Ernährungspyramide, ne? So, wir nehmen mal die Kohlenhydrate relativ breit unten als Basis. So, jetzt hat der Amerikaner per se aber halt nicht verstanden, welche Kohlenhydrate oder dass es halt vollwertige Kohlenhydrate sein sollen. Die haben halt gesagt, okay, Kohlenhydrate gleich Smacks oder Kellogg's, so, also rein damit. So, dann hattest du natürlich immer einen wahnsinnig krassen Peak vom Blutzucker, dann wieder einen Abfall, nächster Blutzuckerschub durchs nächste Essen. Und da muss man natürlich sagen, da sind ja natürlich auch viele ultra hochverarbeitete Kohlenhydrate und super ultra-processed Foods mit dabei, die die Amerikaner einfach tagtäglich konsumieren. Das ist ja nochmal auf einem ganz anderen Level, wie es jetzt bei uns stattfindet. Aber mit dieser Welle von High Carb, Low Fat kam ja damals schon auch die klare Tendenz zu sagen, wir haben hier ein massives Problem mit dem Thema Diabetes.
Ja. Was würdest du denn sagen, was ist denn die beste Ernährungsform? Also es gibt ja vegan, vegetarisch, es gibt Paleo, gibt es glaube ich auch.
Ja, es hunderte. Gibt ja, Oli-Frukto-Veganer, also gibt's
alles.
Für jede Nische gibt es irgendwie was, klar. Die beste? Super schwer. Ich tue mich immer mit so einer Frage so schwer, weil am Ende des Tages lautet meine Antwort immer gleich. Die beste Ernährung ist die, die du für dich in deinem Alltag, in deiner individuellen Lebenssituation am besten umsetzen kannst und die zu deinen körperlichen Bedürfnissen passen. Das bedeutet, wenn du halt eine Spitzensportlerin bist und aber trotzdem 40 Stunden am Tag arbeitest, was es halt in vielen Bereichen noch gibt, dann ist es vielleicht nicht die perfekte Ernährung nach deinen leistungssportlichen Prinzipien, aber dann ist es die Mischung aus, okay, du hast einen super krass getakteten Alltag und die Ernährung trifft trotzdem einigermaßen deine Ernährungsbedürfnisse. Auch wenn ich vielleicht auf einem Blatt Papier sagen würde, okay, das geht aber noch besser, das geht aber noch besser, das geht aber noch besser. Wenn du dadurch aber halt megamäßig gestresst bist, weil du auf die letzten 2% in deiner Ernährung auch noch achten musst, ja, dann machst halt lieber im 80-20-Prinzip halt 80% richtig und lass 20% gut sein, weil es dir vielleicht auf Strecke besser tut, als jetzt alles 100%ig zu optimieren.
Das heißt, also ich muss für mich schauen, was passt in mein Lebenskonzept rein. Und wir sind auch, also Arne und ich sind so, dass wir sagen, wir fahren jetzt nicht jeden Supermarkt an, sondern wir fahren zum Lidl und da wollen wir alles einkaufen. Mhm. Würdest du sagen, dass es grundsätzlich möglich ist, beim Lidl alles zu bekommen, wo ich sage, ich lebe dann einigermaßen gesund? Oder würdest du sagen, nee, du musst auf jeden Fall zum Bauer oder du musst...
Nee, also du kannst auch beim Discounter dich so verpflegen und einkaufen, dass du einen absolut gesunden Lebensstil pflegen kannst. Gerade auch, wenn wir jetzt von Lidl sprechen, wenn du auf Bio-Lebensmittel Wert legst beispielsweise, haben die ja auch mittlerweile eine echt große Auswahl an Bio-Lebensmitteln und Grundnahrungsmittel, die jetzt mal die Basis einer gesunden Ernährung darstellen sollten, die kriegst du in jedem Discounter, in jedem Supermarkt. Am Ende des Tages ist die Frage, wie viel Zeit nimmst du dir, diese Grundnahrungsmittel noch gesundheitlich vorteilhaft zuzubereiten? Got it on your block with that thing, about to let it go.